Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Die Klimakrise verschärft bestehende Ungleichheiten und uns ist eben wichtig, dass eine sozialökologische Transformation stattfindet. Wir finden eben auch, dass soziale Aspekte und Klimaschutz zusammengehören und wir möchten auch ganz deutlich machen, dass die Stimmen von Menschen, die besonders von der Klimakrise betroffen sind, viel stärker gehört werden müssen und auch bei Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt werden müssen. Und das verlangen wir nicht nur politisch, sondern aus unserer Sicht verlangt das eben auch das Grundgesetz.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
Hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, während wir das hier aufzeichnen, scheint die Welt gerade so ein bisschen aus den Fugen geraten zu sein. Wir erinnern uns, kurze Rückblende, Trump-Wiederwahl und das Ampel-Aus an ein und demselben Tag, das ist schon irgendwie auch was, wo wir dran zu knapsen haben.
Ja, werden wir wohl alle nicht ganz so schnell verkraften. Also ich auf jeden Fall nicht. Und das sollten wir auch nicht. Denn wenn uns diese historischen Ereignisse eins zeigen, dann, dass eine funktionierende demokratische Regierung leider keine Selbstverständlichkeit ist und dass wir als BürgerInnen eben auch mal selbst für unsere Rechte und Zukunft einstehen müssen. Ganz besonders natürlich beim aktuell ziemlich vernachlässigten Thema Klimaschutz.
Ja, definitiv. Warum es sich lohnt, dafür notfalls auch vor Gericht zu ziehen und welche Macht wir eben dann damit auch entfalten, das besprechen wir in der heutigen Folge. Und damit erstmal willkommen zurück im Grünland mit Julia
und Jana. Ja, seit 1994 steht Artikel 20a im deutschen Grundgesetz. Wer das nicht direkt im Ohr hat, dem lese ich es nochmal kurz vor. Dieser Artikel lautet, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Das wurde nochmal irgendwann dazugefügt, glaube ich. Im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Klingt ein bisschen kompliziert. Was heißt das jetzt konkret? Gesetze entwickelt und erlassen werden müssen, die eben die Lebensgrundlagen der aktuellen natürlich, aber vor allem auch der künftigen Generationen schützen und dass diese Gesetze dann eben auch wirklich durchgesetzt werden müssen. Wir kennen das ganze Gewaltenteilung Judikative, Exekutive und Legislative. Alle arbeiten hier zusammen, so sieht es die Verfassung vor, um eben diese Lebensgrundlagen zu schützen. Und diesen Paragraphen kennen viele erst auch wirklich seit der Verfassungsbeschwerde von 2020 mit diesem historischen Urteil von 2021 dann. Es ging ja darum, dass die Bundesregierung verklagt wurde, mehr oder weniger. Also es wurde diese Verfassungsbeschwerde eingereicht. Und zwar musste die Regierung dann das Klimaschutzgesetz nachschärfen, weil es eben laut unseres Bundesverfassungsgerichts unsere Grundrechte verletzte. Und zwar eben diese Sicherung der Lebensgrundlagen heutiger und künftiger Generationen. Das ist ein bisschen die Vorgeschichte sozusagen zu einem Thema, das wir dann heute besprechen wollen.
Genau. Und da gehe ich jetzt nochmal konkret auf eine Person ein, nämlich die Hamburger Anwältin Rhoda Verheyen. Die ist so der bekannteste Name fast, würde ich sagen, in dem Kontext. Sie war nämlich federführend bei dieser Verfassungsbeschwerde. Und möglicherweise ist sie dem der ein oder anderen auch schon begegnet im Prozess gegen RWE, wo sie den peruanischen Bergführer und Kleinbauern Saúl Luciano Jr. vertritt. Wir stellen fest, Klimaklagen können sich auch gegen Unternehmen richten und zielen dann normalerweise eben auf Schadenersatz oder eben auf Kostenübernahme für Klimaanpassungen. Das ist ein sehr komplexes, aber auch sehr wichtiges Thema, auf das wir gleich im Interview auch noch ein bisschen genauer eingehen werden. Vor allem geht es uns aber und der Klimaklage an sich gegen staatliche Akteure und vor allem eben die aktuelle Klage, die wir hier ja im Grünland auch schon mal besprochen haben. Ihr erinnert euch.
Denn Rhoda Verheyen zieht jetzt nach dieser letzten Verfassungsbeschwerde und unter anderem auch diesem Prozess gegen RWE wieder vor Gericht mit ihrem Team zusammen. Und getauft wurde das Ganze die Zukunftsklage. Wie Julia schon sagte, wir hatten davon, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, zu Citizen Science oder so, schon eine Weile her, hatten wir darüber gesprochen. Denn da bestand eben noch die Möglichkeit, mitzuklagen bei dem Ganzen. Wir beide haben das getan und neben uns auch noch über 54.000 andere Deutsche. Einige Leute haben sich das zu Herzen genommen und dachten, jo, da will ich mit dabei sein. Und worum es bei dieser Klage geht und was daraus werden kann, das besprechen wir jetzt mit Mascha Klein. Sie ist Rechtsreferentin für strategische Prozessführung bei Germanwatch. Das ist eine unabhängige Umwelt-, Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisation, die sich für eine zukunftsfähige globale Entwicklung einsetzt. Ja, liebe Mascha, herzlich willkommen bei uns im Grünland. Schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, heute dabei zu sein.
Ja, steigen wir doch mal direkt ein, wenn du mal ein bisschen grob umreißen könntest oder gerne auch ein bisschen mehr ins Detail, wie du magst. Worum geht es genau bei dieser aktuellen Verfassungsbeschwerde? Also was wird da bemängelt und eben auch gefordert?
Da muss man auch noch mal einen Schritt zurück machen. Also vor 3 Jahren hat Germanwatch bereits mit anderen einen Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht mit erstritten. Das ist der für manche bekannte Klimabeschluss vom März 2021. Und da hat das Bundesverfassungsgericht das allererste Mal in der Historie festgestellt, dass der Staat verpflichtet ist, vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen, auch künftige Generationen zu schützen. Und Artikel 20a Grundgesetz, das ist ein Artikel, der zum Schutz der Lebensgrundlagen verpflichtet. Der wurde immer quasi als Ziel verstanden. Da hat das Bundesverfassungsgericht das erste Mal gesagt, der verpflichtet den Staat wirklich zum Klimaschutz. Und das bedeutet, dass der Staat auch international auf Klimaschutz hinwirken muss. Er darf nicht heute ganz viele Emissionen zulassen, sodass dann letztlich künftige Generationen ganz radikal Emissionen senken müssen. Mhm. Nach diesem Klimabeschluss wurde quasi in Rekordgeschwindigkeit das Klimaschutzgesetz nachgebessert, denn es wurde für in Teilen verfassungswidrig befunden. Und die kommenden 3 Jahre danach hat der Verkehrssektor seine Ziele immer und immer wieder verfehlt und keine ausreichenden Maßnahmen eingeleitet. Dazu wäre der Verkehrssektor aber verpflichtet gewesen. Und dann kam es zur Novelle des Klimaschutzgesetzes, wo das Klimaschutzgesetz substanziell abgeschwächt wurde. Und da war eben der Knackpunkt für uns, warum wir jetzt das zweite Mal eine Verfassungsbeschwerde erhoben haben, dass der Nachsteuerungsmechanismus abgeschwächt wurde. Das bedeutet, wenn die Klimaziele nicht eingehalten werden, dann musste nach dem alten Klimaschutzgesetz nachgebessert werden. Es mussten Maßnahmen vorgelegt werden. Und dieser Mechanismus, also die Durchsetzung der Klimaziele, dieser Mechanismus wurde substanziell abgeschwächt. Deshalb haben wir uns dann auch nach der Verabschiedung dieser Novelle gemeinsam mit Greenpeace und über 54.000 EinzelklägerInnen dazu entschieden, eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. Und dann gibt es auch noch parallele Verfahren von anderen NGOs und Einzelpersonen.
Ja, total spannend. Danke, dass du das einmal so für uns nachgezeichnet hast. Ich möchte da konkret nochmal einsteigen. Also welche Rolle spielen da so diese anderen Institutionen, also Germanwatch natürlich ihr voran, aber auch Greenpeace bei der Klage? Und dann möchte ich nochmal drauf eingehen auf diese 54.000 MitklägerInnen, die du gerade benannt hast bei dieser Verfassungsbeschwerde. Wie schätzt ihr diese Resonanz so ein? Also hattet ihr euch da gegebenenfalls sogar mehr versprochen? Oder ist es eher die andere Seite, dass ihr sagt, wow, das hat unsere Erwartungen eigentlich übertroffen?
Gerne. Ja, also die Rolle von Germanwatch und Greenpeace ist, dass sie zunächst selbst Beschwerdeführende sind. Die Verbände haben im eigenen Namen auch Verfassungsbeschwerde eingelegt. Aber gleichzeitig erfüllen sie auch ganz essentielle Funktionen. Also sie sichern die Finanzierung für dieses Verfahren, sie machen die Öffentlichkeitsarbeit, sie haben eine koordinierende Funktion. Beide Verbände nutzen auch ihr Netzwerk, um das Verfahren in die Öffentlichkeit zu tragen. Denn wir wollen natürlich nicht nur, dass vor Gericht über Klimapolitik gesprochen wird, sondern auch im politischen Rahmen, in der Gesellschaft an sich. Und wir haben allen Menschen die Möglichkeit geboten, sich dieser Verfassungsbeschwerde anzuschließen, weil wir deutlich machen wollen, hier geht es nicht um den Grundrechtsschutz Einzelner, hier geht es nicht um die Interessen von Umweltverbänden, sondern was hier auf dem Spiel steht, wenn es um die Klimakrise geht, sind die Grundrechte von uns allen. Und weil die Grundrechte von uns allen betroffen sind, deshalb wollten wir allen Menschen die Möglichkeit bieten, sich zu beteiligen. Viele Personen blicken ja resigniert auf die Klimapolitik und die Beteiligung an so einem rechtlichen Verfahren bietet einen Weg aus dieser Ohnmacht. Wir haben, als wir uns dafür entschieden haben, nicht damit gerechnet, dass die Resonanz so hoch ist und waren sehr überwältigt von dieser hohen Zahl und freuen uns zu sehen, dass auch viele auf uns zugekommen sind und sich bedankt haben für die Möglichkeit, sich hier zu beteiligen, eine aktive Rolle einzunehmen. Und das ist eben auch das ganz Besondere an dem Rechtsweg. Das Gericht muss sich mit dem Anliegen beschäftigen. Und wenn das Verfahren dann eben auch zur Entscheidung angenommen werden würde, muss sich letztlich auch die Bundesregierung mit den Perspektiven zahlreicher Menschen auseinandersetzen. Sie sind auf unterschiedliche Weise von der Klimakrise, aber auch der unzureichenden Klimapolitik betroffen. Diese Perspektiven möchten wir in ein öffentliches Forum bringen, möchten wir vor Gericht bringen und damit einen wichtigen Impuls für eine verantwortungsvolle Klimapolitik setzen.
Jetzt denken wir natürlich, okay, ihr stellt ja keine 54.000 Einzelschicksale vor Gericht wahrscheinlich vor. Also jetzt haben 10.000 Menschen quasi offiziell mitgeklagt, aber vor Gericht kann es ja eigentlich nur um einige sehr konkrete Fälle gehen. Wie ist denn da die Strategie? Also wie wird diese Klage konkret begründet anhand einzelner Fälle?
Genau, wir haben zwei Argumentationsstränge. Ein Argumentationsstrang ist darauf fokussiert, auf die Regelung des Klimaschutzgesetzes und zwar insbesondere auf den unzureichenden Nachsteuerungsmechanismus. Das eine ist, ausreichende Klimaziele zu haben. Das ist leider nicht der Fall. Also die Klimaziele reichen nicht aus. Die andere Problematik, die sich jetzt insbesondere mit der Abschwächung des Klimaschutzgesetzes ergibt, ist, dass wenn die Klimaziele nicht eingehalten werden, wird nicht hinreichend nachgebessert. Statt dass es quasi verbindliche Sektorziele gibt, also dass die Sektoren Verkehr, Gebäude nachbessern müssen, wenn sie Klimaziele verfehlen. Stattdessen gibt es eben jetzt eine sektorübergreifende Gesamtrechnung und da wird auf der Grundlage von Projektionen eben quasi über das Jahrzehnt hinweg geschaut, werden die Ziele eingehalten und erst wenn es zweimal aufeinanderfolgend zu Verfehlungen kommt, soll es überhaupt eine Nachbesserung geben. Und dann ist auch unklar, wie genau läuft dieser Nachbesserungsprozess ab. Und da ist aus unserer Sicht ganz konkret die Gefahr gegeben, dass es de facto zu mehr Emissionen kommt und die Klimaziele nicht eingehalten werden. Der andere Argumentationsstrang, der für uns wichtig ist, ist das Unterlassen im Verkehrssektor. Es ist ja so, dass der Verkehrssektor schon seit 3 Jahren seine Ziele verfehlt. Und jetzt mit der KSG-Novelle besteht letztlich keine rechtliche Pflicht für ihn, diese Lücke, diese Überschreitung der Emissionen zu schließen. Und wir verlangen mit diesem zweiten Argumentationsstrang in der Verfassungsbeschwerde ganz konkrete Maßnahmen im Verkehrssektor. Und zum einen sagen wir, wenn wirksame Maßnahmen in diesem Sektor verzögert werden, können nach dem Klimaschutzgebot verfassungsrechtlich notwendige Reduktionen allenfalls noch mit radikalen künftigen Freiheitseinschnitten erreicht werden. Und diese Freiheitseinschnitte, die es geben muss, die treffen bestimmte Personengruppen besonders hart. Das sind Menschen mit geringem Einkommen, Menschen, die auf Individualmobilität angewiesen sind, weil sie auf dem Land leben oder körperlich beeinträchtigt sind. Für diese Menschen drohen massive Beschränkungen ihrer Mobilität. Und deshalb gehen wir in Bezug auf diesen zweiten Argumentationsstrang auf ganz bestimmte persönliche Betroffenheiten ein. Und bei dem ersten Argumentationsstrang, da gibt es eine Argumentation für alle BeschwerdeführerInnen.
Okay, also das heißt, es geht jetzt im Gegensatz zu dieser Verfassungsbeschwerde von vor 3 Jahren oder 4 Jahren, je nachdem, wie man es rechnen möchte, geht es quasi nicht darum zu sagen, okay, die Konsequenzen der Klimakrise sind so drastisch und dagegen klagen wir, sondern wirklich dieses konkrete, wenn wir jetzt die Verkehrssektorziele verfehlen, dann hat das eben Auswirkungen auf jemanden, der sich zum Beispiel kein Elektroauto leisten kann, wenn plötzlich Fahrverbote für Verbrenner eingeführt werden oder so.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Was? Verstehe ich das richtig?
Genau. Also für uns geht es hier um die Verknüpfung von sozialer Gerechtigkeit und Klimaschutz, weil wir wollen nicht, dass es im Zuge der Klimakrise letztlich zu einer Freiheit nach Maßgabe des Geldbeutels kommt. Also, dass sich wohlhabende Menschen Mobilität leisten können und andere nicht. Und wir sehen auch Mobilität als Bestandteil der Daseinsvorsorge, also zumindest soweit es um Grundbedürfnisse geht, Arbeitsweg, gesellschaftliche Teilhabe. Wir finden, dass CO2-Budget quasi eine begrenzte Ressource ist und damit muss verantwortungsvoll umgegangen werden. Mhm. Wenn allein auf den Emissionshandel gesetzt wird, allein auf den Markt gesetzt wird, dann verteilt sich Mobilitätsteilhabe nach ökonomischer Stärke. Und aus unserer Sicht ist es mit der Verfassung nicht vereinbar, wenn einzelne gesellschaftliche Gruppen im Vergleich zu anderen unverhältnismäßig in Anspruch genommen werden. Arme Menschen und beispielsweise Menschen auf dem Land oder Menschen mit chronischen Erkrankungen.
Mhm. Was ja eh schon stattfindet, sage ich mal, auch unter den generellen Folgen der Klimakrise, ne? Also sei es Luft oder unsere Umgehensweise, sage ich mal, mit der Umwelt, also sei es Luftverschmutzung, sei es die Hitze, Extremwetterereignisse, das sind ja immer Dinge, von denen Menschen, die sich eben finanziell dann nicht so abpolstern können im Vorhinein oder auch nicht so erholen können, stärker betroffen sind.
Genau, die Klimakrise verschärft bestehende Ungleichheiten und uns ist eben wichtig, dass eine sozialökologische Transformation stattfindet. Wir finden eben auch, dass soziale Aspekte und Klimaschutz zusammengehören und wir möchten auch ganz deutlich machen, dass die Stimmen von Menschen, die besonders von der Klimakrise betroffen sind, das sind eben oft Menschen mit chronischen Erkrankungen, dass die viel stärker gehört werden müssen und auch bei Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt werden müssen. Und das verlangen wir nicht nur politisch, sondern aus unserer Sicht verlangt das eben auch das Grundgesetz.
Mhm. Ich glaube, jetzt kann man deutlicher nachvollziehen, worum es an der Stelle geht. Und mit Sicherheit haben das auch die Hörerinnen und Hörer auch schon so ein paar Beispiele im Kopf, die wirklich konkret betroffen sind oder konkret eben profitieren können. Ich möchte aber nochmal einen Schritt zurück und einen halben nach vorne gehen, denn bei der Klimaklage von 2020 ist ja das Urteil relativ schnell eingegangen, also nur so nach etwa einem Jahr. Wie seht ihr das dann aktuell? Also wann versprecht ihr euch bei der Zukunftsklage jetzt ein Urteil?
Das lässt sich pauschal nicht sagen. Also es gibt keine festgelegten Fristen für das Bundesverfassungsgericht. Wir können uns natürlich ein Stück weit an dem Zeithorizont der letzten Verfassungsbeschwerde orientieren. Mhm. Aber das kann auch ganz anders sein. Also das ist letztlich von Faktoren abhängig, die wir nicht einsehen können. Und bei der letzten Verfassungsbeschwerde war es ja sogar so, dass ohne mündliche Verhandlung entschieden wurde. Und dieses Mal wissen wir natürlich, es gibt schon eine Entscheidung, auf die wir uns beziehen. Deshalb könnte man hoffen, dass es möglicherweise schneller geht. Aber letztlich können wir das nicht sagen.
Also bleibt es abzuwarten.
Ja. Genau.
Ja, sehr gut. Da drücken wir euch auf jeden Fall alle Daumen. Jetzt haben wir natürlich zu diesem konkreten Fall, einfach weil er natürlich so prominent ist und so eine weitreichende Wirkung haben kann, sehr viel gesprochen. Aber ich möchte nochmal aufmachen, woran arbeitet ihr denn außerdem gerade? Also welche Klimaklagen bzw. Verfassungsbeschwerden kannst du uns da benennen aktuell? Und was kann da vielleicht auch in den nächsten Jahren noch kommen?
Ein weiteres Verfahren, an dem ich arbeite und welches German Watch unterstützt, ist eine zivilrechtliche Klage von Saul Luciano Juja gegen RWE. Mhm. Saul ist ein Andenbauer und Bergführer aus Peru und er lebt in Huaraz und ist durch die Folgen der globalen Erwärmung akut von einer Flutwelle bedroht. Es ist nämlich so, dass ein Gletscher oberhalb der Stadt aufgrund der Gletscherschmelze anwächst und jederzeit eine Eislawine den See oberhalb seines Grundstücks zum Überlaufen bringen könnte und dann eine zerstörerische Flutwelle auslösen könnte. Und davon betroffen ist nicht nur er, sondern über 50.000 BewohnerInnen. Mhm. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, sind Schutzmaßnahmen möglich. Also man könnte den Wasserpegel zum Beispiel absenken. Ja. Das kostet aber natürlich Geld. Mhm. Und die Frage ist, wer zahlt dafür? Wer zahlt für diese Folge des Klimawandels letztlich? Wer haftet für die Gefahr, die durch die Klimakrise entstanden ist? Mhm. Und Saul bezieht sich da auf den Carbon Majors Report. Das ist ein Bericht, der aufzeigt, welche Unternehmen in der Welt zu den größten Emittenten zählen. Mhm. Und hat sich entschieden, RWE als einen der größten europäischen Treibhausgasemittenten zur Verantwortung zu ziehen. RWE trägt mit 0,47% zu den globalen Treibhausgasemissionen bei. Und deshalb verlangt Saul, dass RWE zu diesem Anteil auch für die Kosten, für die Schutzmaßnahmen aufkommt. Dabei bezieht er sich auf eine Anspruchsgrundlage im bürgerlichen Gesetzbuch. Das ist quasi das allgemeine Zivilrecht in Deutschland. Und letztlich auf eine Vorschrift, wo einfach nur drin steht, wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung verlangen. Das ist eine Vorschrift, die gibt es schon seit 1900, also wurde sicherlich nicht mit der Klimakrise im Kopf geschrieben. Mhm. Aber jetzt stellt sich eben die Frage, ist diese Vorschrift auf die Klimakrise und auf so einen transnationalen Sachverhalt anwendbar. Mhm. Und in diesem Verfahren gab es schon einen juristischen Meilenstein, nämlich das Gericht, das OLG Hamm, hat jetzt in zweiter Instanz entschieden, der Paragraph 1004 kann auf einen derartigen Sachverhalt angewandt werden und rechtlich kann RWE auf diese Weise haftbar gemacht werden. Jetzt befinden wir uns hier in der Beweisphase. Das bedeutet, jetzt muss geprüft werden, reichen die einzelnen Beweise, die Erkenntnisse der Sachverständigen im Einzelfall aus, um zu begründen, dass wirklich eine Flutgefahr besteht und diese auch RWE zugerechnet werden kann. Nichtsdestotrotz, auch obwohl es hier noch kein Urteil gibt, ist schon diese quasi Zwischenentscheidung des Gerichtes ein juristischer Meilenstein und wirkt sich auch auf viele andere internationale Verfahren aus.
Das ist ja wirklich beeindruckend. Da hast du uns jetzt eigentlich eine sehr mutige Einzelperson geschildert. Mich würde direkt mal interessieren, wie kommt es denn dazu, dass ihr euch als German Watch jetzt so einen Fall vornehmt und den entsprechend unterstützt oder vertretet? Also wie kommen solche Fälle dann zu euch und solche Menschen?
Also in diesem Fall muss man wirklich sagen, dass Saul da mit einer sehr starken Eigenmotivation angegangen ist. Er ist ja selbst gerade als Bergführer viel in den Anden unterwegs und sieht wirklich hautnah, wie sich die Natur, wie sich die Landschaft verändert, hat auch ein sehr enges Verhältnis zu den Bergen an sich. Und er kam mit dieser Idee, hat er mit unterschiedlichen Menschen gesprochen, um zu versuchen, auch diese Schutzmaßnahmen zu finanzieren. Und letztlich ist er über einige Kontakte von einem landwirtschaftlichen Berater, wurde er mit German Watch verbunden. Und dann kam es dazu, dass German Watch sich mit ihm auf der COP in Lima getroffen hat und sie gemeinsam besprochen haben, was er in seiner Situation machen kann. Und dann in der Zusammenarbeit mit der Rechtsanwältin, die German Watch dann vermittelt hat, konnte diese rechtliche Strategie entwickelt werden. Für German Watch war das Interesse daran, Saul zu unterstützen, eines von Gerechtigkeit. Also zum einen arbeitet German Watch ganz proaktiv an Klimaschutz und möchte Betroffene der Klimakrise unterstützen. Mhm. Aber wir sind ja alle Betroffene der Klimakrise und Klimaschutzrecht schützt uns auch alle. Aber wir sind nicht alle gleich stark betroffen. Klimaschutz verschärft ja bestehende Ungleichheiten und auch gerade Menschen im globalen Süden sind besonders hart betroffen, obwohl sie teilweise am wenigsten beigetragen haben zur Klimakrise. Und genau da wollte German Watch ansetzen und Saul zu seinem Recht verhelfen. Und gleichzeitig hat German Watch eben auch erkannt, in diesem Verfahren steckt eine grundsätzliche politische Frage, nämlich wer haftet für die Klimakrise, wer zahlt den Preis dafür? Und das ist eine Frage, die aus unserer Sicht auch politisch beantwortet werden muss. Und wir haben auch intern mehrere Expertinnen, die zur internationalen Klimapolitik arbeiten und jetzt zum Beispiel auch aktuell bei der COP sind und sich dafür einsetzen, dass eine gerechte, allumfassende Lösung gefunden wird, damit auch private Unternehmen Gelder zur Verfügung stellen, damit Betroffene von der Klimakrise entsprechende Entschädigungen oder Gelder auch für Schutz- und Anpassungsmaßnahmen erhalten.
Okay, verstanden. Dann hebt ihr das Ganze ja im Grunde genommen auch wirklich auf eine höhere Ebene, also sowohl rechtlich gesehen als auch sicherlich, was die mediale Aufmerksamkeit betrifft.
Genau, bei uns geht es in den Verfahren nie nur um den ganz konkreten Einzelfall, sondern wir streben eine größere politische Veränderung an. Wir streben auch an, den Diskurs zu prägen. Und es geht eben hier auch darum, die politische Arbeit, die wir machen, auch zu unterstützen durch unsere rechtlichen Verfahren. Mhm. Und die rechtlichen Verfahren sind da ein Mittel, aber wir haben dem rechtlichen Verfahren übergeordnete Ziele, die wir verfolgen.
Ja, und das ist ja wirklich, also diese RWE-Klage, wenn sie dann durchgeht, sage ich mal, wirklich ein riesiger Präzedenzfall. Also so einen mächtigen Konzern, der sich einen massiv wirklich an den fossilen Energien bereichert hat über die Jahre, da zur Verantwortung zu ziehen, das wäre wirklich historisch und könnte auf jeden Fall Grundlage sein für viele andere Verfahren. Aber jetzt ist es natürlich so, dass, ich meine, ich glaube, dieses Verfahren zieht sich seit fast 10 Jahren mittlerweile.
Genau.
Da ist ja auch schon eine ganze Menge Geld reingeflossen. Es geht ja am Ende im besten Fall auch um einiges an Geld, obwohl ich denke, also 0,5% dieses Staudamms, wie viel kann das sein für einen Konzern, der was weiß ich, wie viele Milliarden jedes Jahr einfährt. Aber ich denke mal, es geht ja wirklich da auch komplett ums Prinzip, ne, dass sie sich dann halt dann für alles Mögliche verantworten müssten, gegebenenfalls. Aber jetzt von eurer Seite aus ganz doof gefragt, wie finanziert ihr dann diese Prozesskosten? Also ich meine, Roder Verheyen, die Rechtsanwältin, die also auch diese Verfassungsbeschwerde ja macht, aber eben auch diesen RWE-Prozess und ihr Team, die müssen ja auch alle irgendwie bezahlt werden. Ihr steckt viel rein in die Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Läuft das alles über Spenden tatsächlich oder wie finanziert man sowas?
Genau, das ist richtig. Es ist ein enormer Kraftakt, diese Verfahren auf den Weg zu bringen und auch ein finanzieller Kraftakt. Und in diesem Verfahren ist es so, es geht wirklich um circa 20.000 Euro, also tatsächlich nicht viel Geld für RWE. Es wäre ein leichtes, das zu zahlen, aber natürlich weiß auch RWE, dass es hier um eine größere Frage geht. Und insofern würden sie das jetzt auch nicht einfach bezahlen. Natürlich muss man auch gucken, wie viel Verfahren man sich möglicherweise spart, indem man einen wichtigen Präzedenzfall erkämpft. Wir wollen ja nicht, dass jeder einzelne Mensch klagt oder jeder einzelne Betroffene klagt, sondern wir wollen wirklich, dass auch auf der politischen, auf der wirtschaftlichen, auf der letztlich nationalen, aber auch internationalen Ebene eingesehen wird, dass es hier eine politische Lösung braucht und dass hier eine Gerechtigkeitslücke existiert. Und für uns als NGOs ist es so, die finanziellen Mittel sind sehr stark begrenzt. Das heißt, wir müssen auf sehr strategische Art und Weise die Verfahren aussuchen und uns wirklich überlegen, wo sehen wir hier gerade einen rechtlichen und einen politischen Knackpunkt. Und tatsächlich arbeiten wir für die Finanzierung von Verfahren sehr stark mit Spenden, auch mit Unterstützung von größeren Stiftungen. In dem Fall RWE ist es die Stiftung Zukunftsfähigkeit, die sich um die Finanzierung kümmert, mit der wir zusammenarbeiten. Aber natürlich muss immer wieder Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden. Wir kommunizieren sehr viel zu dem Verfahren und wir müssen immer wieder dafür sorgen, dass genug Gelder zur Verfügung stehen, um die Verfahrenskosten zu tragen. Und
egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Da nehmen eben Umweltverbände, Klimaverbände eine ganz wichtige Rolle ein, weil eigentlich müsste es ja so sein, dass jede Einzelperson auch einfach ihr Recht einklagen könnte. Aber man sieht einfach angesichts natürlich auch der mächtigen Gegner, aber auch der Größe dieser Verfahren, dass das eigentlich so ohne weiteres nicht möglich ist. Und wir als Verbände übernehmen da ganz viele Aufgaben, die überhaupt solche Verfahren ermöglichen und die letztlich Menschen zu ihrem Recht verhelfen.
Ja, man muss natürlich auch sagen, in Deutschland springt ja am Ende auch nicht so viel Geld bei raus, sage ich mal. Selbst wenn man das Verfahren gewinnt, im Gegensatz zu den USA, die ja bekannt dafür sind, dass im Zweifelsfall nachher, wenn man das Verfahren tatsächlich gewinnt, unfassbare Summen nochmal gezahlt werden, die dann eben auch vorangegangene Kosten zumindest zum größten Teil irgendwie wieder abfangen können. Ich glaube, ich habe neulich gelesen, ich korrigiere mich, falls es nicht stimmt, dass sogar die Hälfte aller Klimaklagen in den USA stattfindet. Könnte mir vorstellen, dass das auch ein großer Punkt ist, oder? Dass hier in Deutschland, natürlich ist es super als Präzedenzfall dann und einfach um Gerechtigkeit auszuüben, aber finanziell eben halt auch nicht unbedingt das große Los, sage ich mal.
Ich glaube, sowohl in den USA als auch in anderen Teilen der Welt werden keine Klimaklagen erhoben, um Geld zu verdienen. Also auch in den USA ist das natürlich ein anderes Rechtssystem und das mag stimmen, aber ich denke, die Motivation dahinter ist eine andere. Und also in dem Verfahren gegen RWE ist es für uns letztlich keine Geldfrage, sondern es geht hier im Kern um eine Gerechtigkeitsfrage. Mhm. Und die muss unserer Meinung nach dringend adressiert werden. Und das ist der Grund, warum wir dieses Verfahren unterstützen. Und das ist auch der Grund, warum wir von Finanzierern Unterstützung dafür bekommen, weil viele Menschen die Notwendigkeit dieses Verfahrens sehen und sehen, dass es ein wichtiger Beitrag in der nationalen, aber auch vor allem in der internationalen Klimapolitik leistet.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Mascha, dass du bei uns heute im Grünland warst und uns Rede und Antwort gestanden hast. Ich fand wirklich total inspirierend, wie wir so mit einer Kämpferin für die Gerechtigkeit sprechen konnten. Und zum Abschluss würde ich tatsächlich ganz gerne einfach nochmal so eine persönliche Frage an dich stellen. Wenn du wirklich jetzt so drei Wünsche formulieren könntest. Ich finde die gute Fee zwar immer ein bisschen platt, aber an der Stelle, glaube ich, bietet sich es tatsächlich an. Also einfach auch für die aktuell laufenden Verfahren. Was wünschst du dir da oder welches Bild würdest du uns gerne mal dafür aufmalen, was so der ideale Ausgang wäre?
Was mir immer wieder Hoffnung gibt, ist, dass so Selbstverständlichkeiten, wie zum Beispiel das Wahlrecht für Frauen, das wurde hart erkämpft von Aktivisten, von Einzelpersonen, die sich zusammengetan haben. Und ich wünsche mir neue Selbstverständlichkeiten für diese Welt. Ich wünsche mir, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, dass wir so leben und wirtschaften, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten. Ich wünsche mir, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, dass Macht und Ressourcen, Geld fairer verteilt sind, dass die Leben aller Menschen geschützt werden, ob sie arm sind, ob sie im globalen Süden leben, ob sie gesundheitlich beeinträchtigt sind. Und ich wünsche mir, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, dass Verursacher von Klima- und Umweltschäden, von Menschenrechtsverletzungen, von so viel Leid auf der Welt zur Verantwortung gezogen werden. Und dann, dass diese destruktiven Handlungsweisen ein Ende haben.
Ein sehr schönes Schlusswort. Dann bedanken wir uns an der Stelle für dieses Interview, liebe Mascha. Verlinken natürlich entsprechend Infos zu German Watch und eurer Arbeit in den Shownotes. Danke, dass du heute im Grünland warst.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir.
Ja, also wie ihr gemerkt habt, diese ganze Klimaklagengeschichte, ob jetzt Verfassungsbeschwerde oder eben gegen Unternehmen und so weiter, sehr, sehr wichtige Prozesse, die wirklich auch einen großen Einfluss auf die kommenden Jahre und die entsprechende Gesetzgebung haben können. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das klang ja tatsächlich relativ teuer, auch wenn wir keine konkreten Zahlen genannt haben. Ich fürchte, man muss es so platt sagen, Geld wird da immer gebraucht. Mhm. Also wenn ihr zum Beispiel Saul Lujah in diesem für uns alle wirklich sehr wichtigen Gerichtsprozess gegen RWE unterstützen wollt, dann schaut gerne in die Shownotes. Natürlich könnt ihr auch sehr gerne German Watch unterstützen, die sich eben, wie ihr gehört habt, sehr für diese Klimaklagen einsetzen und da viel Arbeit leisten, damit das Ganze hoffentlich erfolgreich über die Bühne geht. Genau, schaut auch einfach mal, ob ihr vielleicht diesen Monat oder regelmäßig einmal im Monat oder sowas mal ein paar Euro übrig habt.
Ja, ist auf jeden Fall für einen guten Zweck, würde ich sagen.
Yes.
Und ich möchte euch nochmal so eine Zahl mitgeben, denn seit 2020 hat sich die Zahl der Klimaklagen vervierfacht und Ende 2023 lag sie weltweit bei 2500. Also schon doch einige Verfahren, die da angestoßen werden.
Wir merken, es gewinnt an Brisanz langsam.
Ja, tatsächlich. Allerdings muss ich so einen kleinen Dämpfer mitgeben, weil wirklich nur ein Bruchteil der eingereichten Klagen es wirklich bis vor Gericht schafft. Aber man muss echt sagen, der Trend ist erkennbar und da wird sicherlich noch einiges auf uns zukommen. Mhm. Wenn ihr euch jetzt aber denkt, naja gut, aber wenn der Großteil davon ja gar nicht verhandelt wird, was bringt denn das Ganze? Man muss schon sagen, Klagen ersetzen natürlich keine gute Klimapolitik. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Dennoch können diese Klagen die Klimapolitik so ein bisschen aktiv vorantreiben, weil sie einfach Druck auf Regierungen und Unternehmen ausüben, diese zur Rechenschaft ziehen und, wie wir es eigentlich im Interview auch schon besprochen haben, Präzedenzfälle geschaffen werden, die dann auch wiederum einen Stein anstoßen und noch einen und dann weitere nach sich ziehen. Und natürlich ist auch der gesellschaftliche Diskurs nicht zu unterschätzen, der angestoßen wird, einfach auch durch diese Klimaklagen und dann letztlich auch zeigt, dass wir als Bevölkerung so auf einer großen Ebene Einfluss eben auf den Klimaschutz nehmen können.
Genau. Wir hoffen, ihr habt jetzt ein bisschen Lust bekommen auf das Thema, euch damit vielleicht auch mal mehr auseinanderzusetzen. Wie gesagt, muss ja nicht immer die Klage sein, bei der man sich wirklich selbst aktiv beteiligt. Aber selbst wenn ihr sagt, hey, ich habe vielleicht einige, weiß ich nicht, etwas größeres Publikum auf Social Media oder sowas und da teile ich solche Sachen mal oder so. Ne? Auch das kann schon helfen, da einfach bei der Öffentlichkeitsarbeit sozusagen mit zu unterstützen. Mhm. Wenn ihr in das ganze Thema noch ein bisschen mehr einsteigen wollt, empfehle ich euch noch die Podcast-Folge von Jung und Naiv mit Roda Verheyen. Die ist lang, ich glaube über 3 Stunden ging das insgesamt. Ich habe es mir auch aufgeteilt über ein paar Sitzungen, aber war auf jeden Fall interessant, da mal so ein bisschen die ganzen rechtlichen Hintergründe mitzubekommen. Und ich finde, sie hat das wirklich, sie meinte zwischendurch immer so, oh, das ist so nerdy, aber ich fand es wirklich, sie hat es ziemlich verständlich erklärt. Und da waren auch echt einige interessante Dinge dabei, die mir vorher nicht so bewusst waren. Wenn ihr da mal einen ruhigen Samstagnachmittag habt oder so, könnt ihr da auch gerne reinhören. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und für noch mehr Empfehlungen und gute Nachrichten geht's jetzt weiter zu unserem Grünfutter und zu den Good News.
Ja, und das Grünfutter hast du uns ja heute mitgebracht, liebe Jana. Was ist es denn?
Genau. Ich muss sagen, es ist leider auf Englisch. Es ist ein Video. Es sind aber nur 20 Minuten. Man kann es mit leider nur englischen Untertiteln gucken. Ich fand es aber tatsächlich ganz gut gemacht. Also selbst wenn man jetzt nicht super gut Englisch spricht, wirklich gerne mal reinschauen. Und zwar war das ein YouTube-Video von einem Kanal, der heißt More Perfect Union. Da geht es viel um so ArbeitnehmerInnenrechte und so weiter. Mhm. Und dieses Video im Speziellen drehte sich um Mode, vor allem Fast Fashion und oder auch Instant Fashion heißt das, glaube ich, mittlerweile, was vor allem Shein, wisst das, der, ich glaube, mittlerweile größte oder zumindest auch erfolgreichste Modekonzern, wenn man es dann so nennen möchte, weltweit, der wirklich innerhalb weniger Tage neue Produkte quasi in den Laden bringt. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich übersetze den Titel einfach mal. Das heißt, es ist nicht nur Shein, warum alle eure Klamotten jetzt schlechter sind. Denn darüber Ich hatte davon auch schon mal kurz gesprochen. Man bildet sich das nicht ein. Also, dass irgendwie Socken gefühlt nur noch ein Jahr halten, bevor da Löcher drin sind. Ja. Oder ich habe das auch, weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass Jeans bei mir wirklich nach kurzer Zeit so an den Beinen drin quasi reißen. Einfach, wo ich denke, okay, früher konnte man Jeans irgendwie 30 Jahre tragen und heute gefühlt nicht mal ein halbes Jahr.
Das ist sehr real, ja.
Ja, das ist keine Verschwörungstheorie. Wir bilden uns das nicht ein. Und in diesem Video wird eben ziemlich knapp, also in so 20 Minuten und sehr verständlich, finde ich, mit guten Grafiken und so weiter, erklärt, warum Fast Fashion wirklich in den letzten Jahrzehnten so einen Siegeszug antreten konnte und wie eben diese extrem schnelle Produktion überhaupt funktioniert. Und warum eben auch Kleidung so stark an Qualität verloren hat, selbst auch in höheren Preissegmenten. Mhm. Und da waren so ein paar Fakten, die fand ich wirklich krass. Zum Beispiel, ich weiß nicht, man kennt diese Zahlen, aber irgendwie finde ich es doch immer wieder heftig, die zu hören. Das war jetzt auf die USA bezogen. Aber da kaufen die Leute jetzt mittlerweile im Schnitt 5-mal so viele Kleidungsstücke wie noch 1980 und zahlen aber nur noch halb so viel dafür. Wenn man das kurz umrechnet, vor 40 Jahren waren es also im Schnitt 12 Teile pro Jahr, die man neu gekauft hat, für, sagen wir, $500 insgesamt. Heute sind es 68 Teile im Schnitt, für aber nur $250 insgesamt. Die Leute geben extrem viel weniger für ihre Kleidung aus. Und das ist halt natürlich auch so ein bisschen Gewöhnungseffekt, ne? Dass man heute denke, warum soll ich 50 Euro für ein T-Shirt ausgeben? Ich kriege ja auch eins für 3 Euro irgendwo. Ja, bekommt man. Aber es ist halt dementsprechend, schlägt es sich in der Qualität nieder. Leider ist natürlich auch Preis kein Qualitätsindikator, muss man leider auch sagen. Also nur weil da eine krasse Marke draufsteht, heißt es nicht, dass es automatisch hochwertiger ist. Aber wenn es sehr billig ist, dann ist es definitiv nicht hochwertig. Davon kann man und muss man leider ausgehen. Oder auch interessant, früher, manchmal findet man sie auch heute noch, aber vor allem früher war es ja normal, dass Jeans zu 100% aus Baumwolle bestehen. Und mittlerweile, ihr kennt das, ist fast immer so ein kleiner Elastananteil da drin. Vielleicht nur 2-3%, also meistens nicht so viel, in manchen Jeans auch sehr, sehr viel. Aber das sorgt eben dafür, dass sie mehr Menschen passen, weil sie ja dadurch ein bisschen flexibel sind. Aber diese Elastanfasern brechen schnell und vor allem durch den Waschvorgang, sodass diese Jeans dann halt viel schneller ausleiern. Und die Konsequenz ist dann, dass man sie öfter wäscht, damit sie eben ihre Form zurückbekommen nach der Wäsche und dann diesen Prozess dadurch einfach nur noch weiter beschleunigt und diese Jeans nach im besten Fall wenigen Jahren, vielleicht auch schon nach einem halben Jahr oder sowas, einfach überhaupt nicht mehr sitzt und einem quasi vom Körper fällt, so ungefähr. Das waren so ein paar ganz interessante, aber auch erschreckende Fakten aus diesem Video. Also findet ihr auch in der Infobox, schaut da gerne mal rein. Oder wenn ihr noch vielleicht was anderes habt auf Deutsch, was in eine ähnliche Richtung geht, dann schickt uns natürlich sehr gerne eine Empfehlung.
Ich mache heute eigentlich fast so ein bisschen eine Themenklammer, würde ich sagen. Wir sind ja eingestiegen damit, dass ein Klimawandelleugner zum US-Präsident gewählt wurde. Und da finde ich, macht diese gute Neuigkeit, die ich gefunden habe, doch ein bisschen Hoffnung. Denn im Rahmen des Wissenschaftsbarometers 2023 zeigt sich, dass innerhalb der deutschen Bevölkerung zumindest das Vertrauen in die Klimaforschung deutlich gewachsen ist. Und laut einer aktuellen Umfrage eben 69% aller Menschen den Aussagen der Klimaforschung vertrauen, was wirklich ein bemerkenswerter Anstieg ist gegenüber den Vorjahren.
Also immer noch längst nicht 100, aber okay.
Genau, aber es ist zumindest deutlich besser. Deutlich mehr als die Hälfte. Ich finde, es geht in eine richtige Richtung. Und spiegelt auch so ein bisschen natürlich wieder, dass da ein steigendes Bewusstsein innerhalb der Gesellschaft ist, so für die Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse, eben auch beim Umgang mit den Herausforderungen des Klimawandels. Was, finde ich, besonders erfreulich ist, dass auch einfach jüngere Generationen da wirklich ein hohes Vertrauen zeigen in die Wissenschaft und in die Forschungsergebnisse. Diese wachsende Akzeptanz gegenüber wissenschaftlichen Fakten könnte natürlich im besten Fall dazu beitragen, dass die gesellschaftliche Unterstützung dann auch für nachhaltige Maßnahmen immer stärker wird und im besten Falle, so hoffen wir, das Tempo bei klimapolitischen Entscheidungen erhöhen. Also wirklich ein starkes Signal, finde ich, in Richtung nachhaltiger Zukunft.
Ja, das ist doch gut zu hören, denn ich finde, dieser Tage geht es eigentlich immer in eine andere Richtung, ne? Dass man eher hört, wie viele junge Menschen sich radikalisieren und irgendwie gar keine Fakten mehr glauben, außer das, was sie eben in ihrer Filterbubble lesen und so weiter. Deswegen ist das doch tatsächlich mal eine ganz hoffnungsvolle Nachricht. Sehr schön.
Ja, immerhin das.
Immerhin das in diesen Zeiten.
In all den Lügen und Fake News, in der letzte Bastion.
Ja.
Sehr gut.
Wir leben in stürmischen, schwierigen Zeiten. Wie gesagt, deshalb umso wichtiger, dass man sich engagiert, in welcher Form auch immer. Und das muss nicht heißen, in eine Partei einzutreten. Das kann auch sein, ich kümmere mich einfach mehr um meine Nachbarschaft. Ich engagiere mich im Sportverein. Ich sorge einfach dafür, dass Menschen zusammenkommen und sich austauschen und zusammen auf Dinge hinarbeiten und an einer guten Sache arbeiten und eben nicht immer nur erwarten, dass Demokratie und Klimapolitik und so weiter schon irgendwie von alleine läuft, sondern ja, man muss eben auch mal ein bisschen selbst mit Hand anlegen.
Ja, da bleibt uns doch nichts mehr hinzuzufügen, außer wenn ihr vielleicht tatsächlich auch konkrete Fälle habt, die man unterstützen kann oder wo man sich mit seiner Unterschrift noch beteiligen kann an diversen Themen, dann auch immer gerne her damit. Mhm. Und wir hoffen natürlich, dass ihr einiges mitnehmen konntet aus der heutigen Folge und auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Genau, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.